Mich hat's dann mit dem Fixt von der Straße in den Wald verschlagen.
Randbezirk auf den Trikots und Randbezirk auch noch auf den Fahrrädern drauf.
Ich habe diese Idee, hier ist meine Geometrie, könnt ihr das herstellen? Oh ja, gar kein Problem.
Seid ihr eine Fahrradmarke? Seid ihr ein Fahrradteam?
Der ursprüngliche Fokus war der Fixtrahmen.
Die gute Laune ist echt ansteckend.
Ich weiß nicht wieso, aber ich bin zum Triathlon gekommen.
Das sieht ja immer aus wie ein Riesenspaß.
Wir sind da für die gute Laune. Wir gewinnen nicht so viel. Ich habe jetzt so ein bisschen Instagram-Verbot bekommen,
weil meine Story schlecht sind.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Es ist Freitag, es ist Podcast-Zeit. Hallo und herzlich willkommen zu Bikers Paradise Folge 146.
Wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut.
Das war nicht überzeugend.
Ja, doch, nee, ist alles super.
Das müssen wir rausschneiden.
Nein, das ist.
Wir schneiden alles raus.
Mir geht's hervorragend. Danke der Nachfrage.
Schön.
Wie ist bei dir?
Gut. Ich kann mich nicht.
Das ist genau die gleiche Antwort, Alex.
Ich kann mich nicht beklagen.
Naja, so, also jetzt, wenn wir über Radsport reden und über Fahrräder, dann werden unsere Emotionen geweckt und wir sind wieder voll am Start. Es gibt da nämlich hier in Berlin so fliederfarbene Trikots in und um Berlin, muss man genauer sagen, die mir so in letzter Zeit ziemlich häufig aufgefallen sind. Zum Beispiel beim Steppencross, dem Crossrennen unserer Freunde vom Steppenwolf, was du ja ganz großartig ausgespart hast und nicht mitgekommen bist. Was war denn da eigentlich los?
Da hatte ich bestimmt einen ganz wichtigen anderen Termin, sonst wäre ich natürlich am Start gewesen.
Glaube ich nämlich auch. Jedenfalls sind die da so vorbeigefahren und da stand dann Randbezirk auf den Trikots und Randbezirk auch noch auf den Fahrrädern drauf und die Fahrräder waren auch so fliederfarben. Ich dachte mir so, was ist denn da los? Und auf einmal sind wir auf der Velo hier in Berlin unterwegs und sehen dann die Leute an einem Stand.
Da ja,
steht
ja, genau.
Dann überall Randbezirk, alles ist fliederfarben und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und das war schon irgendwie total nette Stimmung, gut gelaunte Leute da.
Das war wirklich, muss man sagen, auf Anhieb ansteckend, die gute Laune. Die haben einfach, die hatten irgendwie einen Stand, aber eigentlich haben sie Party gemacht, ne?
Naja, und wir haben uns dann so gefragt, was ist denn das jetzt, bitteschön? Ist das eine Mannschaft? Ist das eine Fahrradmarke, eine Klamottenmarke? Falls es eine Mannschaft ist, dann irgendwie Rennradteam, Gravelteam, Crossteam oder vielleicht doch ein Bahnteam, weil ich habe die auch schon mal bei Instagram auf einer Radbahn gesehen, also in den Velodromen dieses Landes. Vielleicht sind sie aber auch einfach nur gute Freunde, die zusammen auf und mit dem Fahrrad Spaß haben. Wir werden es jetzt herausfinden. Wir haben nämlich Pepe von Randbezirk hier im Paradies.
Unser Gast im Paradise.
Hallo Pepe.
Hallo.
Hallo.
Ja, sag mal, aus welchem Randbezirk musstest du denn jetzt hier nach Kreuzberg fahren eigentlich?
Ich bin aus Steglitz-Zehlendorf hergefahren. Genauer genommen ist es Lichterfelde bei mir. Das heißt, ich hatte die Ehre, 17,5 Kilometer hierher zu fahren. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bin sehr gerne auf der Seite der Stadt.
Gibt's denn irgendwelche Probleme, die du dann heute erlebt hast? Viel Glas? Der 1. Mai war ja gerade erst.
Nee. War tatsächlich sehr schöne Route, habe ich gut geplant auf Komoot. Ich wurde nicht komootet, ich musste nicht irgendwie laufen, irgendwelche Treppen hoch oder runter. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Jetzt habe ich dein Rad gesehen, das ist eine ganz schöne Maschine. Ist das dein Alltagsrad? Da würde ich ja irgendwie die ganze Zeit Schweißperlen auf der Stirn haben.
Ja, ich würde das ja eher so Race Graveler nennen.
Ja, im Kern ist es auch ein Race Gravel, aber da ich irgendwie mein Rad nie draußen stehen lasse, bei uns im Büro kann ich es reinnehmen in den Hof. Hier hatte ich die Ehre, das reinzunehmen, wurde mir schon die Nachricht geschrieben, du kannst es gleich mit hochnehmen, gar kein Problem. Zu Hause stelle ich es bei mir rein, also nutze ich es ein bisschen als sehr schnellen Commuter, so ein bisschen Supercommuter.
Ja, das ist super geil.
Supercommuter.
Du hast Randbezirk ins Leben gerufen, wann war das so ungefähr?
Am 28.11. wird Randbezirk dann 2, also am 28.11.24 habe ich die Gewerbeanmeldung angemeldet. Also da seitdem gibt es offiziell Randbezirk.
Okay.
Und der Randbezirk, bist du da groß geworden? Bist du Berliner?
Ja, ich bin gebürtiger Berliner. Ich wohne gerade in der Nummer 27 und ich bin der 27a groß geworden. Also weit habe ich es nicht geschafft.
Aber geile Story.
Zwischenzeitlich mal in anderen Städten gewohnt. Aber ja, ich bin gebürtiger Berliner und auch aus dem Randbezirk, ja.
Welche Städte hast du gewohnt?
Ich habe einmal in Mannheim gewohnt und in Fürth.
Was schlägt dich denn da hin, aus Berlin?
Nach 19 Jahren Berlin wollte man halt nach der Schule mal raus. Also habe ich da sozusagen meinen Bachelor gemacht. Aber nach 3 Jahren nicht Berlin hat es mich wieder zurückverschlagen für den Master. Und dann musste ich wieder zurück in die Heimatstadt.
Als du Randbezirk gegründet hast, war damit schon klar, dass ihr ganz viele verschiedene Sachen machen wollt? Oder war so eine Sache erstmal im Fokus?
Ich sag mal so halb-halb. Also der ursprüngliche Fokus war der Fixed-Rahmen, der 41er Fixed-Rahmen, den ich rausbringen wollte. Das war so die erste ursprüngliche Idee, wo ich wusste, okay, ich brauche ein Gewerbe, ich brauche irgendwas Offizielles, um das machen zu können. Mhm. Aber als dann die Ideen losgingen und man mehr drüber nachdachte, war mir klar, es wird größer, es wird mehr Sachen geben. Ich habe Lust, mehrere Modelle irgendwie zu entwickeln, da soll mehr hinterstehen. Also wusste ich sozusagen dann, je mehr man drüber nachgedacht hat, dass es größer wird. Aber die ursprüngliche Idee war eigentlich nur der Fixed-Rahmen, ja.
Aber also, was bezeichnet ihr euch jetzt? Seid ihr eine Fahrradmarke? Seid ihr ein Fahrradteam?
Ja, das ist gewachsen. Also am Anfang war es nur ich, der eben diesen Rahmen rausbringen wollte. Und dann haben wir halt festgestellt, wir waren dieselben Freunde, die immer zu den gleichen Rennen gegangen sind und unter anderen Namen oder ohne Namen sich angemeldet haben. Und dann waren wir irgendwann so, komm, wir nennen uns einfach Randbezirk Racing Team. Und dann haben wir sozusagen diese Einheit. Und dann ist es sehr organisch gewachsen. Also dann hatten wir die Idee, oh, lass ein Trikot designen. Und dann kam das Trikot. Und dann irgendwie kam es dann dazu, dass wir jetzt alle so ein bisschen da mitwirken, obwohl es ursprünglich nur ich war.
Und die anderen Jungs aus der Crew, bist du mit denen groß geworden? Sind das sozusagen Buddelkastenverwandtschaften oder Bekanntschaften?
Nee, gar nicht. Das sind die Leute, die einfach irgendwann mal in deinem Leben gespawnt sind und auf einmal sind es deine besten Freunde irgendwie. Zwei von denen kennen sich seit Schulzeiten, aber ich bin da irgendwie reingerutscht über die Fahrradszene, durch die Fixszene, ja.
Wie alt seid ihr so alle?
Ich bin 27. Die meisten sind auch in der Gegend so 30 plus minus ein paar Jahre.
Ja, vielleicht nochmal zurück zu diesem Fixed-Rahmen. Wie kam denn so diese Idee zu diesem Fixed-Gear-Rahmen?
Also ich bin ja schon länger fix unterwegs. Ich glaube seit 2018 oder 2019 fahre ich super gerne Fixed. Und mich hat es dann mit dem Fixed von der Straße in den Wald verschlagen. Also ich wollte graveln mit dem Fixie sozusagen. Ich wollte weg von den Autos, ich wollte in die Natur. Und dann hatte man nämlich das Problem, die Rahmen, die es gab, haben nie das genau getroffen, wie ich es haben wollte. Und so kam dann so ein bisschen die Idee, selber so einen Rahmen zu konzipieren, wie ich ihn mir wünschen würde für breite Reifen, aber trotzdem so eine eher aggressivere Geometrie dahinter mit einem hohen Innenlager, damit man gut über Stock und Stein fahren kann. Und so kam die Idee dann zustande, ja.
Da waren doch beim Steppencross, die ja hier bei uns waren, zum Interview, da gab es ja dann das erste Fixed-Gear-Cross-Rennen. Warst du da dann auch am Start?
Ich war auch am Start und ich sag mal, wenn euch die Geschichte, die Lore hinter sowas interessiert, es gab schon von mir vor vielen Jahren Fixed-Gear-Cross-Rennen.
Aha.
So ein bisschen underground, nicht offiziell, sondern mehr so, es gibt einen Instagram-Post, XY Uhrzeit und Datum, wir treffen uns im Grunewald. So Sonntag früh, damit der Förster noch schläft. Und dann haben wir uns da immer versammelt. Das habe ich dann eine Weile lang mit Bike Bash auch zusammen gemacht. Mhm. Und da kam das so ein bisschen her, sage ich mal. Da kam dieser Kitzel her, dass man immer mehr fixt im Wald fahren will und Rennen fahren will. Und Steppencross hatte das dann auf Wunsch, ich glaube, von einem der Kollegen auch dann mit integriert in deren Rennen.
Ja. Ja. Für uns war das ja komplettes Neuland. Ne?
Ja,
ich hatte
das davon
noch nie gehört.
Das war eine geile Info.
Und diese Bilder, die da bei Instagram dann hochgekocht sind, das sah ja irre aus, wirklich.
Ja, ist auch ganz witzig, mit so ganz vielen Leuten ohne Bremsen am Start zu stehen und dann denselben Kurs zu fahren, die Leute mit zwei Scheibenbremsen davor gefahren sind.
Gut, jetzt steht da die Idee, ich will mir einen Rahmen bauen, aber man baut ja nicht einfach so einen Rahmen, da braucht man ja ein bisschen Know-how. Was kam dann bei dir?
Ja, so ein bisschen Mut zur Lücke ist immer dabei bei dem ganzen Konzept. Ich hatte mir schon in der Vergangenheit ein, zwei Custom-Rahmen machen lassen und dann wusste ich ungefähr, was ich haben will für meine Größe oder welche Charaktereigenschaften von Rahmen mir gefallen. Und ich sag mal, irgendwann geht man arbeiten, man hat ein bisschen mehr Geld, man entdeckt Kleinanzeigen und dann fährt man einen Rahmen, zwei Rahmen, drei Rahmen, fünf Rahmen, zehn Rahmen und irgendwann hat man so ein bisschen durch, oh, ich mag längere Rahmen, ich mag kürzere Rahmen, irgendwann hat man da sein Feeling für. Und dann habe ich halt versucht, das Beste von allen Rahmen, die ich mochte, zusammenzutun in einen, so gut es geht.
Und das heißt wirklich, du kaufst dir dann die Rohre, die Muffen und schweißt das dann alle selber zusammen oder wie läuft das?
Nee, also ich kann nicht schweißen, ich bin sozusagen nur Designer, also ich habe Ideen und lasse es dann andere Leute umsetzen für mich.
Okay, und wer macht das?
Unterschiedlich, also zum Beispiel die Stahlrahmen habe ich jetzt in China herstellen lassen, die Titanrahmen, die ich rumfliegen habe auch, Der Carbonrahmen ist Open Mold, also da habe ich sozusagen gar nichts designt. Und ich habe auch so mit einem Freund aus Paris zusammen so einen Aluminium-Fixgelrahmen gemacht, der ist aus Italien. Also man sucht sich halt die Hersteller, die Lust, Zeit und Laune haben, weil das Problem existiert immer, so kleine Serien wollen die wenigsten machen. So oft ist es so, ja, ab 10, ab 20, ab 30. Ich habe kein Geld mehr, mal eben 30 Rahmen irgendwie in die Ecke zu legen, nur für ein Experiment. Dann muss man immer hoffen, dass man genau den findet, der auch bereit ist, da so eine blöde Reihe mitzuspielen. Ja.
Wie lange hat das denn gebraucht, bis du da mal eine Fabrik gefunden hast, die dann deinen Wünschen entsprochen hat?
Es dauert, also man hat auf jeden Fall Iterationen. Also angefangen hatte ich in Peru. Die haben aber den Lack nicht so hinbekommen, wie ich es wollte. Also die hatten dann sozusagen Logos drauf und es sah ganz fürchterlich aus. Und die Kommunikation, ich kann kein Spanisch und die konnten kein Deutsch. Und Englisch ist dann halt auch irgendwie schwierig. Und irgendwann, man redet mit Bekannten, man redet mit anderen Leuten, die auch vielleicht eine Marke haben und so. Und dann kriegt man so seine Connections in die Richtung. Und dann probiert man es einfach aus. So Mut zur Lücke, wirklich. Also einfach mal hinschreiben, hey, ich habe diese Idee, hier ist meine Geometrie, könnt ihr das herstellen? Oh ja, gar kein Problem. Und dann schreibt man, man kommuniziert und irgendwann hat man es dann vor der Tür liegen. Aber das ist halt ein Prozess von Monaten, von Wochen, bis das alles fertig ist.
Und dann bist du sozusagen im Wald bei den inoffiziellen Rennen allen weggefahren mit dem geilen Rahmen und plötzlich wollten alle deinen Rahmen haben. Oder wie lief das?
Leider nicht. Also ich sag mal, ich sehe vielleicht einfach cool aus auf den Rädern und deswegen wollen die Leute das haben. Oder ich kann begeistert von den Rahmen reden, aber gewonnen habe ich meine eigenen Rennen leider nie.
Na ja, gut. Eure Räder oder deine Räder haben ja jeweils vier Zahlen als Bezeichnung. Zum Beispiel 1100 oder
richtig,
die 1100.
Richtig.
Wofür stehen diese Zahlencodes?
Ist eine sehr gute Frage. Also ich hatte ja bei der Namensfindung wusste ich ja schon, ich wollte irgendwas Berlinerisches im Namen haben. Deswegen Randbezirk. Wusste auch, um die kleine Schleife zu drehen, ich wusste auch, ich will was Deutsches haben, weil ich viel mit Internationalen unterwegs bin und ich sehr witzig finde, wenn internationale Leute oder Franzosen vor allem deutsche Wörter aussprechen. Deswegen wusste ich, ich will unbedingt einen deutschen Namen haben. Und dann brauchte ich aber in meinen Augen irgendwas, um die Modelle zu benennen, weil ich wusste, es gibt verschiedene Modelle. Und dann wollte ich mich wieder irgendwie an Berlin orientieren oder bedienen, an irgendwas, was in Berlin ist, was es in verschiedenen Versionen gibt. Achtbar zum Beispiel hat er die einfach die Bezirke genommen und ein paar Buchstaben weggelassen. Und zu der Zeit hat meine Ex-Freundin bei der Feuerwehr gearbeitet. Und ein Kollege aus dem Racing-Team arbeitet auch bei der Feuerwehr. Und die Nummern sind Nummern der Feuerwachen.
Ah.
Also zum Beispiel die 11, also man spricht eigentlich nur 11. Die Nullen lässt man eigentlich weg sozusagen. Also der 11er-Rahmen, das ist die Feuerwache Mitte. Da arbeitet der Freund aus dem Racing-Team. Die 41, der Fixrahmen, ist die Feuerwache Zehlendorf. Die 45 ist Wannsee. Die 36 ist Charlottenburg-Nord. Also ich habe mich einfach an den Feuerwachen sozusagen der Stadt bedient.
Ah. Du hast ja gesagt, dass du verantwortlich bist für das Design. Die sehen ja jetzt schon ziemlich sexy aus, die Rahmen.
Dankeschön.
Gibt es da eine Vorgeschichte oder ist das auch alles spontan entstanden?
Mal so nach Lust und Laune. Also ich bin ein sehr phasenorientierter Mensch. Mal mag ich irgendeine Farbe oder mal mag ich irgendwas Bestimmtes oder sehe ein Rad auf der Straße, was ich ganz toll finde. Und dann versucht man das so ein bisschen in den eigenen Alltag, in die eigenen Sachen zu integrieren. Zum Beispiel den Elva-Rahmen, mit dem ich hier bin, der ist ja so halb lila, halb schwarz. Das Lila ist halb vom Jersey geklaut. Und dann hatte ich halt gesehen, dass der Rahmen so bestimmte Features hat. Also der hatte diese Seatstays, die das Loch drin haben. Und dann wollte ich damit irgendwie arbeiten, dass die Farbe mit dem Rahmen so fließt. Und deswegen sind die halt schwarz, darunter wird halt abgeschnitten und dann kommt das Lila vom Jersey. Also man schaut einfach, wie der Rahmen, was er für eine Ausstrahlung hat, sage ich mal.
Ja, sehr gut. Ja, bei dem einen, also ich nenne das jetzt einfach mal Kunst, so, ne?
Ja.
Bei Kunst ist ja auch immer sehr Interpretationsspielraum dabei. Bei einem Rahmen musste ich sofort an Team Telekom denken. Ist das gewollt gewesen, so mit Magenta und...
Ja, so ein bisschen. Ja? Also auf jeden Fall so Jan Ulrich war sauber, so nach dem Motto, ne? Hatte man Lust, sich so an diesem Weiß-Pink zu bedienen. Ich mag Farben. Also ich habe mich ein bisschen satt gesehen an schwarzen Rädern, an rohen Rädern und ich mag Farben und ich mag mutig sein mit Farben. Auch wenn es nicht jedem passt, finde ich es schön, wenn man mal, ich weiß nicht, wenn man so im Augenwinkel ein Rad vorbeifahren sieht und denkt, boah, was war das denn? Weil es nicht schwarz-weiß war, sondern weil es halt irgendwie pink war oder weil es lila oder irgendein krasses Design hatte. Und deswegen, ich weiß nicht, man schaut halt, wo die Lust, die Laune hingeht, weil das Auge, finde ich, fährt ganz doll mit. Also ich bin kein Profi-Radsportler, die in meinem Racing-Team auch nicht unbedingt. Und wenn man schnell aussieht, ist die halbe Miete. Wenn man sich dabei schnell fühlt.
Absolut korrekt. Wo kommt denn dieser Fliederfarbton her?
Boah, das ist eine gute Frage.
Weil das ist ja doch schon sehr omnipräsent bei euch, ne? Auf den Rahmen, auf den Trikots, sieht geil aus.
Genau.
Erste, was mir dazu eingefallen ist natürlich die Milka-Kuh, ne? Ach echt? Aber die war es bestimmt nicht.
Nee, wir hatten das Problem, wir wollten Jerseys machen, aber wir wollten keine Farbe kopieren von irgendjemandem. Ja. Weil es gibt ja auch in der Fix-Szene verschiedene Teams. Hannover Crit hat so ein Pink, ne? Live Inside hat auch so ein rosa, weiß, blau mäßig. Bike Bash ist schwarz, schwarz, weiß, blau nach dem Motto. Wir wollten irgendwas, was heraussticht, dass du, wenn du in einem Peloton bist, wenn du einen Pulk fährst, man die Farbe erkennt. Ich hatte ja ganz lange so einen neongrünen Helm, das fand ich immer ganz toll, aber die fanden ganz viele Leute ganz hässlich, also habe ich jetzt auch einen weißen Helm. Aber wir brauchten eine Farbe, die raussticht, wenn man sozusagen Bilder hat und die noch keiner hat. Und dann haben wir ein bisschen hin und her überlegt, das war so ein bisschen ein Teal war im Gespräch oder Rot die Richtung, aber irgendwann sind wir einfach bei diesem lilanen Flieder gelandet.
Ja, ja, ich finde das ganz interessant, weil im Profi-Peloton ist ja genau das Gleiche. Ne? Da gab es dann irgendwann eine Saison, ich glaube vor zwei Saisons war das, dann sind in der World Tour auf einmal sechs Teams mit blauen Trikots gefahren. Und du denkst dir so, wenn du so ein Hubschrauberbild siehst, okay, die armen Kommentatoren, die wissen ja jetzt nicht, wer ist welches Team. Ist ja zum Kotzen. Ja, und dann ab und zu gibt es dann ja so Sondertrikots für die Tour de France oder für den Giro oder sowas. Und dann denkst du dir so, das sticht jetzt richtig doll raus. Das ist geil.
Ja. EF Education erkennt man ja auch immer mit ihren knallpinken Jerseys, ja, und den, genau, den crazy Cannondale-Rädern, die erkennt man halt auch sofort.
Und die haben jetzt zum Giro ein Alien-themed Trikot rausgebracht. Das ist so ein bisschen neongrün. Sieht ganz geil aus.
Echt?
Ja, kein Pink.
Okay, krass. Aber jetzt müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Wie bist du überhaupt zum Radsport gekommen?
Ich habe ganz lange Fußball gespielt in meiner Jugend, wie man es so kennt. Und dann bin ich ein Jahr weggezogen, zurückgekommen, hatte keine Lust mehr auf Fußball. Und ich weiß nicht wieso, aber ich bin zum Triathlon gekommen. Meine Mutter hat mich einfach in einem Triathlonverein angemeldet.
Ja, einfach so.
So ein bisschen, der war in der Gegend und ich wollte irgendwie Sport machen und dann bin ich da gelandet und habe nette Leute kennengelernt, also bin ich dabei geblieben. Und irgendwann, ich weiß nicht, habe ich die Lust verloren, so ein bisschen am Triathlon, aber dann habe ich ein Fixie entdeckt, um zur Arbeit zu fahren und das hat dann Spaß gemacht und dann hat man noch ein paar Fahrradfreunde kennengelernt und dann ist man halt sozusagen auf diesem Fahrradfahren hängen geblieben und das Rabbit Hole ist tief. Also ich frage mal, ihr kennt es bestimmt auch, von man hat halt ein Fixie zu, man hat ganz viele und dann Rennrad hier und Gravel da und so bin ich dann in das ganze Radfahren reingerutscht.
Wie waren denn so deine ersten Berührungspunkte mit dem Fixie-Fahren? Bist du da oft auf die Gusche gefallen? So Fix-Gear heißt ja, das ist die starre Narbe, ne?
Richtig.
Also man kann da auch ganz übel absteigen vom Fahrrad.
Also ich habe angefangen, wie gefühlt jeder, mit so einem Fixie Inc., die von Fahrrad.de damals verkauft wurden für so 280 Euro als Single Speed. Mhm. Und die hatten auf dem Hinterrad den Starrengang und eben den Freilauf. Und ich bin ganz lange nur Single Speed gefahren und ich weiß bis heute nicht warum. Eines Tages stand ich da und ich war so, ich drehe jetzt das Hinterrad um. Einfach so ein bisschen aus wie nichts, ich drehe das jetzt um. Und das hat so fasziniert, das hat sich so anders angefühlt, so besonders angefühlt. Aber ich habe natürlich ganz oft vergessen, dass der Gang jetzt starr ist. Vor allem irgendwie Handy rausgeholt. Das hat die Polizei jetzt natürlich nicht gehört, Handy rausgeholt beim Fahren. Vergessen, dass der Gang starr ist, also aufgehört zu treten. Aber die Füße haben sich natürlich mitbewegt und auf einmal so zack, Handy auf dem Boden, ich auf dem Boden. Also man hat auf jeden Fall seine Erfahrungen, die dazu gehören.
Ja. Aber hast du dann auch die Bremse abgemacht oder ist die dran geblieben?
Also ich fahre bis auf Rennen immer mit der Vorderradbremse. Weniger, weil die Fähigkeiten fehlen, sondern mehr, weil ich meine Knie sehr wertschätze. Hm. Und ich bin auch ein bisschen fauler Mensch. Ich bin ganz viel fix zur Arbeit gefahren. Und ich will an roten Ampeln einfach stehen bleiben. Ich möchte keine Skids machen. Ich möchte nicht irgendwie ganz doll gegenhalten mit einem schweren Rucksack auf dem Rücken. Ich will einfach anhalten. Also die Vorderradbremse hatte ich immer dran. Und irgendwann kam auch wieder die Hinterradbremse zurück. Weil ich bin mal es gibt ja ganz viele Fahrradpolizisten jetzt in der Stadt. Und ich bin mal mit einem Freund gefahren, der hatte gar keine Bremse und ich hatte zwei dran. Und wir haben Fahrradpolizisten gesehen. Und für mich war das so, ja, dann sind die halt da. Und er ganz Panik, nein, ich muss umdrehen, ich muss wegfahren, was weiß ich. Und das fand ich halt so entspannt für mich, dass ich dann irgendwann auch die Hinterradbremse lange Zeit zurückgeholt habe. Aber optisch sieht Brakeless halt immer noch am besten aus.
Machst du denn immer noch Triathlon, wenn das so dein erster Berührungspunkt so mit dem Radsport gewesen ist?
Jein, also ich bin noch im Verein relativ aktiv, einfach zum Organisieren und Koordinieren, aber weniger sportlich. Aber jetzt hat ein Freund mich dazu gezwungen, Ende des Jahres wieder einzumachen. Also findet man mich wieder bei Mitteldistanz.
Aber Schwimmen und Laufen, das geht schon noch, oder?
Laufen, ja. Ich war gefühlt 2,5, 3 Jahre nicht mehr schwimmen. Ich bin bestimmt wie so ein nasser Sack, einfach im Wasser mal gucken. Ich muss ein paar Mal noch ein paar Bahnen ziehen, bevor der Wettkampf ist.
Jetzt, wenn man euch so sieht oder live, haben wir euch ja auf der Messe gesehen in Berlin oder auf Social Media, das sieht ja immer aus wie ein Riesenspaß. Wenn man das erste Mal beobachtet, glaubt man gar nicht, dass ihr auch Rahmen oder Räder verkaufen wollt. Was ist wichtiger?
Also absolut einfach die Vibes müssen stimmen. Wir sind da für die gute Laune. Wir gewinnen nicht so viel. Wir werden auch nicht reich davon. So, das ist ja alles auch nur Nebenerwerb mäßig. solange die gute Laune da ist, ist Freizeit. Es ist immer noch das Hobby, es ist die Freizeit. In der Freizeit will ich gute Laune haben, in der Freizeit möchte ich Spaß haben. Also geht man hin und hat halt einfach eine gute Zeit. Und wenn man das halt unter einem gemeinsamen Namen machen kann, umso besser.
Wie viel Zeit steckt da drin in dieser Freizeit? Also ich meine, du hast ja noch einen normalen Job.
Ist ja die Frage, wie man es definiert. Also es macht mehr Spaß. Also ich sehe es halt nicht wirklich als Arbeit, da jetzt irgendwie zu Events zu gehen. Das würde ich auch so machen, ohne Randbezirk. Sag ich mal, gut, ein bisschen Arbeit steckt immer drin, ein bisschen Bürokratie hier und da. Aber in meinen Augen ist es kaum Arbeit, weil es macht ja Spaß, am Computer abends zu sitzen auf Discord und zu überlegen, welche Farbe vom Trikot nimmt man, welches Design nimmt man, wie gestaltet man den Rahmen. Das ist ja so ein künstlerischer Prozess, wie du es genannt hast. Macht ja sehr viel Spaß, sehr, sehr erfüllend.
Sind dann die Aufgaben im Team relativ weit verteilt oder bist du eigentlich eher eine One-Man-Show dann?
Also was so Rahmendesign und Finanzen angeht, ist mein Vergnügen, weil ich das ja auch alles selber finanziere sozusagen. Also die anderen im Team müssen nichts dazu zahlen und haben halt das Glück, profitieren zu können von den Erträgen. Aber was Social Media angeht, sind wir jetzt aufgeteilt. Also ich bin ganz schön schlecht in Social Media. Ich kann weder gut Reels schneiden, noch kann ich gute Posts machen. Ich habe jetzt so ein bisschen Instagram-Verbot bekommen, weil meine Storys schlecht sind und meine Posts schlecht sind. Also so Björn und Pascal, die ich auf der Messe getroffen habe, die sind so ein bisschen die Social Media Menschen jetzt. Und Björn ist auch ganz viel so filmerisch dabei und designtechnisch besprechen wir vieles jetzt auch gemeinsam. Aber was das ganze Monetäre ist immer meins.
Wie machst du das mit der Logistik? Also du musst ja Sachen lagern, Rahmen lackieren, Pakete rausschicken und. Das ist eine ganze Menge Platz, der da gebraucht wird, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das Glück, ich habe einen Keller, so ein bisschen so einen Wohnkeller, von dem ich sozusagen zu Hause einfach rein kann. Da kann ich ganz viel reintun.
Cool.
Und ich wohne ja im Randbezirk, man kennt ja so ein bisschen seine Nachbarn. Und ich wohne in der Sackgasse. Und ganz hinten in der Sackgasse wohne ich. Und auf halbem Weg sind so drei kleine Autogaragen, sage ich mal. Und die gehören so zu drei Reihenhäusern, die ein bisschen weiter, also so um die Ecke sind. Und dann habe ich mir mal irgendwann erschlossen, ach, der eine Garage gehört zu dem, die andere Garage gehört zu dem und die dritte gehört zu einem Haus, der kommt nicht von seinem Garten in die Garage rein. Dann habe ich mir einfach mal einen Zettel in den Briefkasten getan und meinte so, ey, brauchst du diese Garage, kann ich sie von dir mieten? Ewig nichts gehört, ich stand einfach auf der Straße, habe irgendwas irgendwie mit Leuten geredet, auf einmal kommt einer an. Sag mal, hast du mir den Zettel in den Briefkasten geschmissen? So, ja, das war ich. Warum? Ja, ich kann sie dir gerne vermieten, die Garage. Und so bin ich halt jetzt zu so einer kleinen Garage gekommen, wo ich meine Sachen lagern kann, die ich einfach von einem Nachbarn miete.
Sehr gut.
Wie viele Rahmen hast du denn auf Lager? Also ich muss da auch so an sowas wie Startkapital denken und sowas. Ne? Und auf eurer Internetseite ist es ja auch so, dass eigentlich steht da ja Coming Soon bei einigen Sachen. Das ist ja jetzt noch nicht alles komplett vorhanden. Also die Lager sind ja nicht voll sozusagen.
Nee, also ich habe Kleinteile zu Hause rumliegen. Rahmen habe ich gerade gar keine. Da habe ich, sage ich mal, das Problem. Man muss ja seine Erfolge feiern, auch seine Fehler eingestehen. Ich habe beim 41er Rahmen einen Pre-Order gemacht. Dass man sozusagen die Hälfte zahlt, dann bestelle ich das alles und dann kommt es irgendwann an. Es ist jetzt so ein bisschen in die Hose gegangen, wenn man das so nett betiteln möchte. Und ich habe jetzt beschlossen, ich habe keine Lust mehr auf Pre-Order. Es ist mir zu viel Koordination, weil ich warte, der Kunde wartet, alle sind irgendwie unglücklich und irgendwie nichts kommt voran. Deswegen die nächsten Sachen werden genau das Problem haben, wie du es beschreibst. Ich möchte die Rahmen da haben, bevor der Verkauf losgeht. Und irgendwo muss man das Geld auftreiben. Ich weiß nicht, wird fleißig gespart. Es werden alte Fahrradteile, die noch rumliegen, hat verkauft. Und dann werden sich da hoffentlich 5 oder 7 Rahmen in den Keller gestellt. Und dann geht man von da.
Jetzt ist das ja unglaublich viel Eigenarbeit. Wo liegt denn ihr preislich mit so einem komplett aufgebauten Rad?
Na, komplett aufgebaut wird es nie geben. Nicht von mir direkt, weil ich es nicht darf. Ich habe ja keinen Meisterbrief. Das heißt, ich darf auch keine Räder komplett aufbauen. Ich bin gerade im Gespräch mit einem Radladen, dass die das für mich übernehmen, dass ich sozusagen ein paar Rahmen hinhänge und die dann für einen das Rad aufbauen. Zum Beispiel das Elva-Rad, was draußen steht, der Rahmen, so ein Rahmenset wird wahrscheinlich 1.100, 1.200 Euro kosten. Und dann so ein Titanrahmen, wenn die irgendwann mal so weit sind, vielleicht 2 die Richtung Rahmenset. Also Rahmen, Gabel, Steuersatz und so ein bisschen Kleinkram immer dazu.
Was fasziniert dich denn am Radsport? Mal so ganz plump gefragt. Weißt du, wenn du vom Fußball kommst, dann über den Triathlon gehst und dann aber dir die schönste Sportart vom Triathlon rausnimmst und die dann weitermachst?
Ich finde, es ist die Mischung aus der Mechanerie, also den Rädern und den Menschen. Also Räder, finde ich, sind eine sehr niedrige Einstiegshürde, um selber viel zu machen, um da einzutauchen, mal einen Sattel zu wechseln oder ein Lenkerband und dann baut man mal ein Innenlager ein, dann, ne, man entwickelt sich dahin. Und dann kommst du in diesen Radsport rein und du bist zum Großteil umgeben von wunderbaren Menschen. Vor allem in der kleinen Berliner Szene komplett andere Hintergründe, alle für dasselbe Ziel da, einfach eine gute Zeit und ein bisschen Puls hochtreiben und durch die Stadt fahren oder irgendwie Ausfahrten machen. Und das ist, finde ich, was einen da hält. Einfach die Leute, mit denen man sich umgeben kann.
Ich habe gerade gehört, kleine Berliner Szene. Ich dachte mal, die Berliner Szene wäre riesig, irgendwie, was wir jetzt alles so mitbekommen haben.
Wenn ich sage, die Berliner Szene, meine ich immer die Fixie-Szene. Die ist ein bisschen kleiner. In der Rennradszene, du kannst natürlich an jedem Tag irgendeine Gruppenausfahrt machen, sei es Standard, Rafa, Bike Bash, wer auch immer. Du kannst den ganzen Tag nur Gruppenausfahrten machen. Also die Berliner Szene ist bestimmt riesig, wenn du alles dazu zählst.
Was war so dein erstes richtiges Rad? Also, oder vielleicht, was war das erste Fahrrad, auf das du stolz warst?
Also ich bin immer noch sehr stolz auf mein Triathlonrad, was ich schon 2014 noch habe. So ein altes Fuji Norcom Straight, den Rahmen habe ich immer noch rumliegen. So Felgenbremse, es passen 25er Reifen rein. Ansonsten muss ich sagen, ich habe jetzt ich habe ein kleines Hoarding-Problem oder gehabt, sage ich mal. Ich hatte gefühlt 20 Räder zu irgendeinem Zeitpunkt, weil ich wusste es nicht, wie viel ich habe. Und ich habe es jetzt geschafft, alle umzustellen auf Randbezirkräder. Und das, finde ich, ist sehr befriedigend. Also in jeder Disziplin kann ich sozusagen ein eigenes Rad fahren. Und darauf bin ich sehr stolz, ja.
Wie bist du die losgeworden, die alten Räder?
Kleinanzeigen. Einfach bei Kleinanzeigen reingestellt, den Preis runtergedrückt und irgendwann kauft es einer.
Ja, gut. Ja, irgendwie ist ja auch in Berlin so diese Kleinanzeigen-Szene komplett kaputt, ne? Wenn du hier ein Fahrrad dir irgendwie günstig schießen willst, geht das einfach nicht. Es ist einfach immer eine Null zu viel vorne hinten dran. Und wenn man da Bock auf ein Schnäppchen hat, dann muss man echt im Brandenburger Umland gucken. So. Also wirklich auf dem Land, auf den Dörfern oder sowas. Und da kriegst du dann mal doch ein Fahrrad für.
Oder du bist mutig und lässt es dir schicken. Und dann musst du halt hoffen, dann musst du halt damit leben, was ankommt. Aber da hast du tolle Geschichten zu erzählen.
Ja, das stimmt. Was sind denn so die nächsten Veranstaltungen, die ihr besucht?
Also wir wollen die ganze German Gravel League mitfahren von Gravelmania. Da sind jetzt nochmal 3 Rennen. Im Thüringer Wald kommt nochmal eins. Und dann so ein bisschen weiter südlich, glaube Richtung Dresden, ist nochmal ein Event. Da wollen wir mitfahren. Wir wollen in Zürich Surikrit wieder besuchen. Das ist dieses Fixgear-Rennen, was die da veranstalten. Also die haben auch Rennrad mittlerweile, aber das ist ja im Herzen eigentlich eine Fixgear-Veranstaltung. Dann kommt, ich glaube im August, This is not Brooklyn, das ist in Dresden, auf so einem Parkdeck von so einer Mall, auf Deutsch, das ist ein Einkaufszentrum. Und es war sonst immer sonntags und die haben jetzt gesagt, diesmal ist es samstags. Das heißt, das Einkaufszentrum ist offen. Da bin ich mal gespannt, wie viele Zuschauer dann da stehen, weil die dann einfach hochwandern und dieses komische Fahrradrennen auf dem Parkdeck zuschauen. Ja. Und ansonsten so Lust und Laune, je nachdem, was man so findet, was man entdeckt. Es gibt ja leider keine Website, wo alle Rennen perfekt aufgelistet sind. Man findet uns im Winter auf jeden Fall wieder bei Cyclocross. Also da schlägt mein Herz auch ganz dolle für. So im Winter ein bisschen im Schlamm fahren, eine Stunde im Kreis. Das ist, was will man mehr bei -3 Grad?
Klar.
Ja, also so ein bisschen überall. Pascal zum Beispiel fährt ganz viele Ultras. Also den wird man bei diesen ganz langen Geschichten sehen. Da 500 Kilometer ohne Schlaf. Der fährt jetzt auch bald Brandenburg Odyssee, wenn ihr die kennt.
Nee, warte mal.
Der heißt Samu Kuhn auf Instagram. Der hat mal oben ganz um Berlin rum in Brandenburg so eine Bikepacking-Route etabliert. Ich glaube 1300 Kilometer, 1400 Kilometer quasi an einem Riesenbogen einmal um Berlin rum. ewig lang gescoutet. Soll ganz, ganz toll sein. Und Pascal versucht es halt in einem Stück zu fahren. Also nicht ohne Schlafen, das wird er nicht schaffen, aber halt ohne das in Sektionen aufzuteilen.
Ja. Stark. Ah. Und Rennrad-Events, macht ihr sowas dann auch mit?
Ich selber nicht so. Ich gehe langsam mehr so in Richtung Teamchef in Anführungsstrich, dass ich hinfahre.
Sportlicher Leiter.
Genau, sportlicher Leiter. Ich gehe hin, ich fahre hin.
Dafür bist du zu jung.
Aber es macht so einen Spaß. Ich muss nicht Rennen fahren. Ich kann einfach hingehen, die gute Stimmung mitnehmen, meine Kollegen anschreien und dann wieder nach Hause fahren.
Aber so kommst du nie auf deine Kilometer.
Ja, das stimmt wohl. Ja, Björn möchte, der ist ganz groß Rennradfahrer, der möchte so ein paar Kriterien mitnehmen. Ich glaube, Hasenrasen hat er verpasst. Aber auch in München wollte er ein, zwei Dinge fahren, aber habe ich den Namen jetzt nicht parat.
Ja, und Zeitfahren, sowas vielleicht? Also vielleicht auch für Randbezirk als Rahmen, dass ihr nochmal einen TT-Rahmen rausbringt?
Das wäre sehr cool, aber da sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht.
Okay. Und wo soll die Reise hingehen mit Randbezirk?
Also du kannst jetzt deine Träume loswerden, ne?
Ja,
so
genau.
Aufstieg also, in die World Tour,
ja,
Nummer 1 Verleihservice auf Mallorca werden oder sowas.
Lass es raus.
Also ich sage mal, wenn wir so auf dem Boden der Tatsachen bleiben wollen, würde ich gerne mal einen Rahmen einfach rausbringen, den ich schon da habe. Zum Beispiel dieses Jahr den Elva-Rahmen oder so. Aber ganz lange gedacht, würde ich mit dem Racing-Team gerne irgendwas Großes draus machen. Also, dass wir auch vielleicht in die Bundesliga kommen, dass das Racing-Team nicht nur so, ja, wir nennen uns so sind, sondern dass wir vielleicht auch eine Lizenz innehaben, also dass man wirklich so ein richtig cooles Team hat, wo man gemeinsam so ein bisschen wie die Rose Rockets heißen sie ja jetzt, auch so drei YouTuber, die halt eben ein großes KT-Team oder Conti-Team jetzt draus gemacht haben, ich weiß nicht, für sowas schlägt mein Herz so ein bisschen.
Ja. Okay, aber hast du da schon so ein Plänchen im Kopf?
Null.
Oder so ein paar Stellschrauben?
Gar nicht. Also wir sind ja auch nur so ein Vibe-based Team. Ich glaube, der Beste bei uns hat einen 5er FDP. Der Rest ist alles bei 4, und 3, also damit kommen wir nicht zur Tour de France oder zur Giro.
Ja, super. Vielen Dank für die Einblicke in den Randbezirk und viel Erfolg beim Aufstieg in die World Tour.
Ja, genau.
Haltet die Augen offen.
Super. Very nice. Mich erinnert die ganze Zeit dieser Name Randbezirk an irgendwas, aber ich weiß nicht an was.
Ich fand, hast du dir dieses eine Fahrrad angeguckt, wo so Randbezirk ganz groß auf der Gabel vorne drauf steht? Das hat mich an Rabobank erinnert, das alte Team von damals. Weißt du noch?
Fast das gleiche, ja. Sehr schön. Deine Fantasie möchte ich mal haben, mein Freund.
Na ja, gut. Also wir wünschen den Leuten von Randbezirk auf jeden Fall viel Erfolg, weil die gute Laune ist echt ansteckend. Falls ihr die irgendwo bei einem Rennen, bei irgendeiner Veranstaltung hier in Deutschland oder in Berlin und Umkreis seht, sagt mal Hallo und unterhaltet euch mit denen, das macht auf jeden Fall Spaß.
Das, was mir am besten gefallen hat, ist die Aussage, der Spaß steht im Vordergrund, oder? Ja. So muss es sein. Und wenn man nebenbei mal einen Rahmen verkauft, umso besser.
Absolut. Und wenn man dann auch noch Spaß hat, sich die Nächte um die Ohren zu schlagen, um sich mit irgendwelchen Produktionsfabriken im Ausland auseinanderzusetzen.
In Peru.
Ist ja Wahnsinn, oder? Absoluter Wahnsinn. Aber ist geil. Ne? Wenn Leidenschaft dahinter steckt, dann kommt eben sowas bei raus und ist doch schön.
Ja.
Damit sagen wir Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Immer freitags heißt es Bikers Paradise Zeit. Und wir freuen uns über so ein Herzchen, so einen Daumen nach oben, eine Glocke gedrückt bei den ganzen Anbietern eures Vertrauens. Wir sagen Dankeschön.
Ja, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.